Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann, hier auch bei diesen Exerzitien, wo es um unser Hingehen zum Heiland geht, wo wir Jesus begegnen wollen, wo wir die Freundschaft mit Jesus vertiefen wollen. Und da darf ich auch ein Stück Glauben mit euch teilen. Das ist der Sinn der Sache auch in mir. Den Glauben Zeugnis geben, wenn wir auch Katechese halten, dass wir Anteil geben an dem, was wir glauben und einander im Glauben stärken. Und das umso mehr, als wir ja jetzt im Jahr des Glaubens stehen. Seit 11. Oktober letzten Jahres bis 24. November beginnen wir das Jahr des Glaubens und wir sind eingeladen vom Papst Benedikt, einerseits im Andenken an 50 Jahre Konzilsbeginn, uns im Glauben zu vertiefen, zu fragen auch, was Glaubenserneuerung wirklich bedeutet. Denn das Zweite Vatikanische Konzil war ja auch gerade mit dieser Absicht begonnen, dass der Glaube wieder ganz neu in den Herzen der Christen lebendig wird und ankommen kann bei den Menschen von heute, dass wir das Evangelium glaubwürdig verkündigen und glaubwürdig zeigen und verkünden können, dass Jesus wirklich der Heiland ist. Wie mich der Martin gefragt hat, worüber ich sprechen möchte, ich wusste nicht, welche Themen vor mir angesprochen werden, habe es erst heute erfahren, was ihr schon alles gehört habt, aber mir stand so sofort vor Augen das eine Wort, das ich selbst vor 20 Jahren gehört habe, ja, es ist 20 Jahre her, war im Februar 1993, ein Wort, das mein Leben doch sehr nachhaltig verändert hat. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Ein Wort, das gut zum Jahr des Glaubens passt. Viele wissen ja, dass ich früher mal doch über längere Zeit gravierend krank gewesen bin und die Krankheit war sehr ernst und hätte mich schon fast, zumindest einen Teil von mir, den materiellen Teil von mir in die Grube gebracht, den Rest hoffe ich woanders hin. Aber dann, kurz bevor ich da ins Krankenhaus hätte aufgenommen werden sollen, kommt ein junges Mädchen zu mir, weil sie in einem inneren Bild gesehen hat, dass Jesus ihr den Auftrag gibt, für mich zu beten, um Heilung zu beten. Und sie hat nur ein ganz kurzes Wort gesagt, ein kurzes Segensgebet gesprochen, hat mir ein Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht und dann gesagt, Jesus heilt dich jetzt, wenn du glaubst, bist du geheilt. Und das war der Augenblick, wo meine Krankheit dann wirklich gestoppt wurde, vor 20 Jahren schon, eine unheilbare Krankheit, die eigentlich den Maßgaben der wissenschaftlichen Medizin nicht heilbar ist. Aber was mir so hängen geblieben ist, und immer wieder habe ich darüber nachgedacht, über dieses Wort, wenn du glaubst, bist du geheilt, über diese Nuance dabei, ja. Das Mädchen, die war 15 Jahre alt, hat das einfach so gesagt, hat es im Herzen gehabt. Ich glaube, es ist ein prophetisches Wort, das zeitlos Gültigkeit hat, nicht nur damals für mich Gültigkeit hat, in diesem einen Augenblick, sondern zeitlos Gültigkeit hat für jeden von uns. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Und Heilung ist weit mehr als ist einfach nur gesund werden. Man kann auch heil sein, wenn man körperlich krank ist. Wenn du glaubst, bist du im Heil. Und darum geht es auch in diesem Jahr des Glaubens, dass wir diese Heilserfahrung noch tiefer machen können, wenn wir im Glauben Ja sagen zu Jesus und uns auf ihn ganz einlassen. Der Mensch ist ein Glaubenswesen. Alle Menschen glauben. Es geht gar nicht anders. Ja. Der Mensch kann sich nur zum vollen Menschsein entfalten, wenn er glauben kann, wenn er vertrauen kann. Glauben heißt letztlich, dass man über die eigenen Grenzen hinausgeht, dass man jemandem Vertrauen schenkt, einem etwas sagt. Und im Grund fängt für alle Menschen einmal das Leben damit an, dass man glauben muss. Man muss den Eltern Glauben schenken, man muss den Lehrern Glauben schenken. Der Mensch kann nicht nicht glauben. Und sogar die, die sagen, ich glaube gar nichts, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, ich glaube, alles ist durch den Zufall entstanden, glauben etwas. Der Mensch ist ein Glaubenswesen und jeder Mensch glaubt mehr, als er weiß. Das gilt auch für die hochgescheiten Wissenschaftler. Also ein Wissenschaftler mag vielleicht in einem Gebiet hochkompetent sein und vieles selber überprüfen können, aber in vielen anderen Bereichen muss er glauben. Der Mensch ist ein Glaubenswesen. Freilich ist es nicht egal, was man glaubt und wen man glaubt. Ich denke, gerade diese Worte aus dem Markus-Evangelium, die zunächst einmal so erschreckend klingen, werden dann auch gut verständlich und logisch. Markus-Evangelium Kapitel 16, wo es dann zuletzt heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das klingt schon hart. Ja? Was ist damit gemeint? Es ist nicht gemeint, dass jemand, der halt das Glaubensbekenntnis nicht richtig aufsagt, dann zur Hölle verurteilt wird, sondern da geht es darum, dass eine innere Konsequenz aufgezeigt wird. Glauben zu sein bedeutet in Beziehung sein. Sich zum Glauben entscheiden heißt, ich vertraue mich jemandem an. Wer immer in Gemeinschaft lebt, wer immer in Beziehung lebt, muss auch glauben und muss vertrauen. Wer nicht glaubt, wer sich zum Nichtglauben entscheidet, der sagt, ich will niemandem vertrauen, ich will nicht über mich selbst hinausgehen, ich will absolut nur bei mir selbst stehen bleiben. Wer sich selbst allem und allem vorzieht, der schließt sich aus der Gemeinschaft aus. Wer nicht glaubt, der zieht sich auf sich selbst zurück, er bleibt sich selbst überlassen. Und wenn das so im Markus-Evangelium steht, wer nicht glaubt, wird verdammt werden, meint das, Gott wird letztlich auch eine solche Entscheidung respektieren. Wenn ein Mensch sagt, ich will niemanden und nichts mehr glauben, Gott wird es letztlich respektieren. Aber gleichzeitig entscheidet sich so ein Mensch dann gegen das Menschsein selber. Denn der Mensch ist ein Glaubenswesen, er ist einer, der zum Vertrauen geschaffen ist, sich anderen anzuvertrauen, in Gemeinschaft und in Beziehung zu sein. Er ist zur Freundschaft berufen, zur Freundschaft mit Gott und zur Freundschaft mit den anderen Menschen. Es ist einem Menschen nicht möglich, nicht zu glauben. Sogar die wichtigsten Dinge in unserem Leben, ja, die können wir in einem Glauben und Vertrauen annehmen. Letztlich geht es dann um die Frage auch der Weltdeutung. Wie verstehen wir die Welt? Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu deuten. Verschiedene Antworten, die Menschen dann versucht haben, darauf zu finden, auf ihren Wegen der Wahrheitssuche. Die einen verstehen so, die anderen so. Aber nicht jeder Glaube, nicht jede Weltdeutung tut dem Menschen wirklich gut. Es ist nicht egal, was man glaubt. Es ist nicht egal, wem man glaubt. Da gibt es in Ulm einen Neurologen, der hat einen sehr guten Vergleich einmal gefunden für Glaubensgebäude beziehungsweise auch Weltanschauung, Deutung, Weltdeutung. Er vergleicht das so ein bisschen mit der Computerwelt. Ja, ihr wisst also, zumindest die, die mit Computern zu tun haben, ein Computer braucht eine Betriebssoftware. Und es ist wichtig, dass man die richtige Betriebssoftware auf den Computer drauf spielt. Denn wenn man die verkehrte drauf spielt, kann es passieren, dass der Computer verrückt spielt, ja, oder er wird kaputt. Und dieser Neurologe sagt, man kann kulturelle Programme und auch Religionen mit so einer Betriebssoftware vergleichen. Was der Mensch glauben gemacht wird, wie er sich selbst versteht, wie er die Welt deutet, das wirkt sich auf das hinaus, wie er sich dann verhält. Wie er sein Leben aufbaut, wie er sich zu anderen Menschen gegenüber verhält. Ja, es kann sich bis hinein auswirken auf seine körperliche Gesundheit oder Krankheit. Und er sagt, nicht jedes kulturelle Programm oder nicht jede religiöse Vorstellung tut dem Menschen wirklich gut. Es gibt eine bestimmte Betriebssoftware, die ist gut für den Menschen, andere, die ist nicht gut. Und da muss man aufpassen. Ja. Worauf baut man? Worauf lässt man sich ein? Was will man hören? Auf was hin will man sein Leben gestalten? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich glaube nur, was ich sehe. Damit sagen sie, ich brauche keinen Gott, ja, ich glaube nicht an irgendwelche verborgenen Geheimnisse, ich glaube nicht an Wunder, ich glaube nur, wo sie sich. Aber da sagen jetzt schon Psychologen, so ein Quatsch. Ja. Stimmt überhaupt nicht. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Wir sehen, was wir glauben. Das, was wir glauben, bestimmt das, was wir sehen und wie wir die Welt deuten. Das kann sich manchmal ganz verrückt auswirken, ja. Ich habe gehört, vorhin der Pfarrer Fim hat gesprochen, auch über die Esoterik und solche Dinge. Ja. Und wer diese Dinge glaubt, wird nach und nach die Dinge immer mehr so sehen und deuten. Ja? Und dann kommt es vor, dass Leute sicher sind, dass sie diese abergläubischen Dinge selbst beobachtet haben. Ja? Ein harmloses Beispiel dafür. Ja? Gestern habe ich wieder so einen Vortrag gehabt zu diesem Thema in Bad Göckingen und da haben wir nachher auch gesprochen. Wieder kommen immer wieder die üblichen Fragen. Und da kam die Frage auf die Mondgeschichte. Ja? Hat der Mond wirklich so tollen Einfluss auf unser Leben, dass ich alles nach ihm ordnen muss? Und dann kam einer und gesagt, ja, aber ich habe einen Bekannten, der hat das beobachtet. Tatsächlich musst du die Bäume so und so pflanzen oder so und so schlägern. Ja? Das ist Beobachtung. Ist jetzt noch kein esoterisches Problem. Ja? Aber solche Beobachtungen können täuschen. Vor etlichen Jahren haben zwei Ärzte in Deutschland so eine Stichprobe gemacht in Norddeutschland. Dort haben sowohl die Hebammen als auch die meisten Landwirte beobachtet, dass die Geburten fast immer nur zur Flutzeit stattfinden. Ja? Das sieht man ja dort, wenn die Flut kommt nicht und Geburten immer nur dann, wenn gerade Flut ist. Ja? Und das ist eine allgemeine Überzeugung dort in der Region. Und die beiden Ärzte haben sich dann die Mühe gemacht, dann die Geburtenbücher zu untersuchen. Denn sowohl die Hebammen als auch die Landwirte müssen ja Buch führen. Ja? Und haben sie festgestellt, 51% der Geburten bei Ebbe, 49% bei Flut. Beobachtung. Man sieht, was man glaubt und blendet aus, was man nicht glaubt. Darum muss man vorsichtig sein bei all den sogenannten Beweisen aus der Welt der Esoterik, auch wenn es heißt Beobachtung. Aber wir sehen, wie leicht man sich täuschen lässt. Es ist nicht gleichgültig, wem wir Glauben schenken. Wem dürfen wir uns anvertrauen? Denn der, dem wir uns anvertrauen, wird unser Denken und Sehen prägen. Das Markus-Evangelium sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Das heißt, der Evangelist ruft uns auf, nicht irgendetwas zu glauben, sondern den Taufglauben anzunehmen. Was ist bei der Taufe, was ist ja der Fall, wie auch heute noch, ja, wenn ein Kind zur Taufe gebracht wird, dann werden stellvertretend die Eltern und die Patin zuerst gefragt, ob sie dem Bösen widersagen, dreimal. Und dann werden sie nach dem Glauben gefragt. Dreimal. Aus diesem dreifachen Taufbekenntnis wurde schon in der frühen Kirche dann unser Glaubensbekenntnis formuliert. Also wenn wir heute Sonntag zum Beispiel dann bei der Heiligen Messe das Glaubensbekenntnis sprechen, dann ist das eigentlich dieses Taufbekenntnis. Das ist der Glaube, der uns eint. Diesen Glauben haben wir angenommen. Auf diesen Glauben bauen wir unser Leben auf. Und dabei bauen wir auf den, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Freilich, das ist eine Glaubensentscheidung, dass ich jetzt sage, Jesus, ja, ich gehe dieses Wagnis ein. Ich glaube jetzt nicht Marx, ich glaube nicht irgendeinem Esoteriker, ich glaube nicht irgendeiner anderen Ideologie, ich glaube dir. Ich setze mein Leben auf dich. Ja. Unser Fundamentaltheologe auf der Universität Wien hat gesagt, Glaube ist das Totalexperiment des Lebens. Ja. Das ist eine der Sätze vom Studium, die ich mitgenommen habe, die für mich schon auch wichtig geworden sind. Ja. Glaube ist das Totalexperiment des Lebens. Du lässt dich ein auf ein Wagnis, auf ein Abenteuer. Und ich denke, das Abenteuer der Nachfolge Jesu ist das größte und schönste Abenteuer, das es gibt. Und dabei kann man dann das Experiment machen. Ja? Also die Wissenschaft geht experimentell vor, das heißt, man prüft eine Aussage, ob das stimmt. Ja? Und Jesus lädt uns ein, dass wir uns ganz auf ihn einlassen. Wer die Wahrheit tut, wird sie erkennen. Und wenn wir mit ihm gehen, dann werden wir erfahren können, ob das stimmt, dass der Glaube an ihn, dass der Weg des Glaubens, auf den er uns ruft, der Weg des Heiles ist. Und so habe ich mir gedacht, das wäre möglicherweise so eine schöne Übung auch für euch, für das ganze Jahr des Glaubens, auch darüber hinaus natürlich. Ja. Einmal das Glaubensbekenntnis auch als Gebet der Heilung, als Heilungsgebet zu verstehen, im besten Sinn des Wortes, das Glaubensbekenntnis. Indem wir das, was wir hier aussprechen, uns wirklich zu Herzen nehmen, ja, und Gott darum bitten, dass es in uns leben wird. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Wenn du dich jetzt auf diesen Weg einlässt, in dem Glaubensbekenntnis aussprichst, dann wird dein Leben heil werden. Wichtig ist natürlich schon, dass es nicht nur so dahingesagt wird. Ich weiß, das ist natürlich beim Gottesdienst sehr schnell die Möglichkeit, das ist alles schon so automatisiert und dann merkt man gar nicht mehr, was man betet. Ich kann mich nur erinnern, einmal hat ein Mitbruder von mir die Messe gefeiert, ja, und dann hat er das Glaubensbekenntnis eingeleitet und wir bekennen jetzt unseren Glauben an den liebenden Vater, Vater unser. Die ganze Kirche hat das Vater unser gesprochen und ich habe auch mitgemacht und immer nachgedacht, das Glaubensbekenntnis war jetzt zu kurz. Warum war das jetzt zu kurz? Aber ich habe es nicht über nachgedacht, warum zu kurz, wenn das nach der Messe hat uns wie aufmerksam gemacht, hat ihr habt das Vater unser gebetet. So sind wir oft, ja. Das ist dann so oberflächlich dahingesagt. Ja, es ist menschlich, ist eh klar, ja. Aber darum ist es auch notwendig, dass wir uns ab und zu mal auch wieder vertiefen in das, was wir hier im Glauben bekennend aussprechen. Und dann wird auch dieses Gebet ein Gebet, das Heilung bringt, das uns eintaucht ist in das Heil, das Gott uns schenkt. Ist natürlich ein sehr umfassendes Thema und wenn wir das jetzt ausführlich machen wollten, da reicht eine Stunde nicht aus. Aber ich möchte ein paar Denkanstöße geben. Zur Betrachtung, auch zur weiteren Betrachtung in diesen Tagen, die sich aus diesem Glaubensbekenntnis heraus ergeben und wo ihr dann vielleicht auch noch besser nachvollziehen könnt, was das bedeutet, wenn man sagt, wenn du glaubst, bist du geheilt. Nicht nur wenn du glaubst, wirst du geheilt, sondern wenn du glaubst, bist du geheilt. Du bist im Heil. Das Glaubensbekenntnis besteht, genauso wie das bei der Taufe ja auch zum Ausdruck kommt, aus drei Teilen. Das sind drei Glieder. Wir bekennen den Glauben an den Vater, den Glauben an den Sohn und den Glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben an den dreifaltigen Gott. Das ist unser Glaube. Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der erste heilsame Glaubenssatz. Denn dieser Satz erinnert uns an unseren Ursprung. Woher kommen wir? Einerseits wird uns gesagt, wer Gott ist. Er ist der Vater. Und es wird uns gesagt, woher wir kommen, er ist der Schöpfer. Gott hat jeden von euch gewollt. Jeder von euch, der da ist, ist deshalb da, weil Gott genau mit jedem von euch in einer ewigen Freundschaft sein möchte. Keiner ist ein Zufallsprodukt. Also mir ging es so vor Jahren, dass mich das Geheimnis meiner Herkunft, meiner Geburt oft mehr beunruhigt hat als die Wirklichkeit meines Sterbenmüssens, meines Todes. Wenn ich nachgedacht habe, warum es mich gibt, habe ich gedacht, so viele Zufälle, die letztlich, also historisch gesehen, so viele Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich existieren kann. Ja. Wenn meine Eltern sich nicht kennengelernt hätten, ja, gäbe es mich nicht. Beide waren Kinder im Krieg. Mein Vater in Wien, die Mutter in Linz, vielleicht hätten sie in den Bombennächten umkommen können. Ja. Meine Mutter kannte im Medizinstudium schon jemand anderen. Ja. Gott sei Dank ist nichts draus geworden. Ja. Wenn sie meinen Vater nicht kennengelernt hätte, wäre ich jetzt ganz wie andere vielleicht. Ja. Meine Großmutter, meine Urgroßmutter, beide wollten ins Kloster gehen. Ja. Es wurde ihnen verwehrt, Gott sei Dank. Ja. Ich meine, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn jemand ins Kloster geht, aber das sollten nicht meine Großeltern sein. So viele Zufälligkeiten. Ja. Und wenn ich nachgedacht habe, und wenn mir das gerade vom Einschlafen eingefallen ist, war sofort wie hellwach. Ja. Wie ein Abgrund ist das. Aber nein. Ja. Hinter all diesen historischen Zufälligkeiten steht ein absoluter Wille. Gott wollte, dass es genau dich gibt. Und das ist das Fundament, auf dem jeder von euch steht. Ja. Und Gott hat eine Absicht mit jedem von euch. Er weiß, wer ihr seid. Er kennt euch besser, als ihr euch selber kennt. Er kennt euer Wesen. Er weiß, wer ihr sein sollt. Und er liebt euch so, wie ihr seid. Und er möchte, dass ihr zur Entfaltung kommt. Es gibt ein So wunderbares Wort im Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 24 bis 25. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast, denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Viele kennen den Satz schon, ich sage es immer wieder, dieses Wort eines 9-jährigen Kindes, das gesagt hat, wenn Gott aufhören würde, mich zu lieben, ich würde augenblicklich aufhören zu sein. Ihr seid jetzt da, weil Gott euch liebt. Er sagt zu jedem von euch, ich will, dass du bist. Ich will, dass dein Leben zur Fülle kommt. Wir könnten keinen Schnaufer tun, wenn es nicht so wäre, denn Gott schenkt uns den Lebensatem. Und Gott will bei dir sein. Er hat eine unendliche Sehnsucht, bei dir zu sein und deine Liebe, deine Antwort zu gewinnen. Und Gott wird alles tun, um deine Freundschaft zu erreichen. Das ist etwas, was mich gerade durch meine ist schon langjährige Auseinandersetzung mit der Esoterik so tief beschäftigt, weil ich in der Beschäftigung mit der Esoterik mit den Selbsterlösungswegen befasst bin, ja, wo ich immer wieder auch lese und erfahre, was man alles tun muss, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Ja. Der Mensch, der von unten nach oben, vom Menschlichen zum Göttlichen gelangen will, ja, dahinter mag auch manchmal edle Wahrheitssuche stecken. Ja? Der Mensch als Wahrheitssucher, der Mensch als Gottsucher, der sein Leben verstehen möchte, der wissen möchte, woher er kommt. Ich denke zum Beispiel jetzt, Siddhartha Gautama, der später zum Buddha wurde, er war ein Wahrheitssucher. Ja? Und das ist edel. Ja? Er hat sich nicht zufrieden gegeben mit einem Leben an der Oberfläche. Er hat gesucht, woher alles kommt. Ja? Aber die Bibel zeigt uns nicht so sehr Menschen, die auf der Wahrheitssuche sind, Menschen, die aufbrechen, um Gott nahe zu sein, sondern eigentlich beginnt die Geschichte ganz anders. Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte und den Menschen ins Paradies gesetzt hat, bauen die Menschen Mist, also es ist die Geschichte von der Ursünde, und uns wird der Gott, das flüchtende Mensch gezeigt. Der Mensch, der von Gott davonläuft, so fängt die Geschichte an. Und dann wird uns in der ganzen Bibel gezeigt, wie Gott dem Menschen nachgeht, wie Gott den Menschen sucht. Gott sucht den Weg zum Menschen, er will beim Menschen sein. Und das ist jetzt so ein zweiter Gedanke, den ich zur Betrachtung nahelege. Weil ich kenne die Not auch von vielen Christen, auch, die sich dann so anstrengen im Gebet und fragen, wie komme ich durch, wie breche ich durch, wie kann ich zu Gott gelangen, was muss ich tun, dass er meine Gebete hört, und auch so viel Leistungsdenken und dann auch wieder so viel schlechtes Gewissen, wenn man es falsch macht, und mühsam. Ja. Also allein, ich denke, was das Beten betrifft, ja, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit zum Beten, ich bin zu mir zum Beten. Ja. Es heißt, man soll, bei uns zumindest in der Gemeinschaft heißt es, ein Jünger, also einer, der Jesus nachfolgt, der sollte mindestens eine Stunde am Tag beten. Ja. Und dann denken wir sich, ja, wann soll ich denn das noch unterbringen? Ja, ich bin eh schon so erschöpft und dann soll ich beten auch noch. Ja. Da ist was falsch. Ja. Denn beim Beten musst du nicht du etwas tun, ja, sondern du lässt einen Raum, eine Zeit, einen Raum Zeit, damit Gott kommen kann. Er kommt ja zu dir. Aber du musst einmal ruhig werden, damit du sein Klopfen wahrnimmst. Er steht ja vor der Herzenstür, du musst aufmachen. Bedenkt, dass Gott machtvoll auf euch zukommt, jeden Augenblick. Auch jetzt strömt förmlich seine Liebe auf uns zu. Wir könnten nicht sein. Versucht es einmal, diesen Tagen einmal so ein Gebet der Ruhe, der Kirche unten mit der Anbetung. Lasst einmal die Anstrengung fahren und lasst einmal zu, dass Gott zu euch kommt. Ja. Werdet einfach ruhig. Ja. Nehmt ihn auf in die Kammer eures Herzens. Ihr braucht es nur aufmachen. Ja. Denn er ist schon da. Ja. Ihr müsst ihn nicht suchen, ihr müsst nicht aufsteigen zu ihm. Er hat euch längst gesucht. Ja. Er steht vor der Tür eures Herzens. Gott will bei dir sein. Und das sagt uns ja auch Jesus in vielen Beispielen, in vielen Worten, dass der Vater im Himmel, also der Vater, der euer Schöpfer ist, um alles weiß, was ihr braucht. Noch ehe wir ihn bitten, er weiß, was ihr braucht. Jetzt müssen wir nicht endlose Litaneien von Bitten auf formulieren und Gott sagen, was wir alles brauchen, sondern im Vertrauen auf den Vater schauen. So sagt Jesus, so sollen wir beten, Vater unser im Himmel. Dein Wille geschehe. Was du machst, wird gut sein für mich. Wir werden eingeladen, auf den Vater zu vertrauen, der uns geschaffen hat, der uns liebt. Und in dem Maße, in dem wir das zulassen, ja, ruhig werden, das eigene Leistungsdenken einmal über Bord werfen und die Gnade Gottes annehmen. Ja. In dem Maß kann etwas in uns zur Ruhe kommen, zum Frieden finden. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Wenn du glauben kannst, dass Gott ist, der ist, der auf dich zukommt. Dass du nichts leisten musst, nicht vorweisen musst, damit er kommt. Wenn du das glaubst, dann bist du im Heil. Dann machst du auf, dass das Heil einfließen kann in dein Herz. Wieso können wir das alles so sagen über den Vater? Woher kommt das? Wir könnten es nicht, wenn es uns nicht offenbart worden wäre, durch den Sohn. Erst durch den Sohn wissen wir wirklich, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Im Alten Testament wird Gott nur an 15 Stellen mit dem Begriff Vater bezeichnet. Nur an 15 Stellen, das Alte Testament ist ganz schön dick. Ja? Und wenn als Vater bezeichnet wird, immer nur als Vater des Volkes Israel. An 2 Stellen als Vater des Königs von Israel, weil der König von Israel Stellvertreter des Volkes ist. Aber im Alten Testament wird er noch nie als Vater des einzelnen Menschen bezeichnet. In den Evangelien dagegen wird Gott an 179 Stellen als Vater bezeichnet. Jesus ist es, der uns Gott als den Vater offenbart. Und zwar als den Vater jedes Einzelnen. Vater unser, so ist das Gebet, wie es Jesus uns lehrt. Und er sagt auch, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 9. Und so werden wir also gerade durch Jesus begreifen, wer Gott wirklich ist. Zum Glauben an den Vater Gott kommt das Bekenntnis, zum Glauben an den Sohn. Der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Im ersten Teil des Glaubensbekenntnisses, Bekenntnis zum Vater, da schauen wir vor allem auf das, wer Gott ist. Jetzt im zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses, im Blick auf den Sohn, erfahren wir, was Gott für uns getan hat. Er ist für uns Mensch geworden. Empfangen von der Jungfrau Maria, er ist hereingekommen in diese leidvolle Welt. Er hat das Leiden der Welt auf sich genommen. Er kommt als Erlöser hinein in alle zerbrochene Beziehung, in alle Krankheit, in alle Not. Denn was uns die Bibel sagt, ist, dass der Ursprung aller Not in der Welt gebrochene Beziehung ist. Ich höre oft so aus dem Ideenbereich der Esoterik, die Ursache aller Übel, das sei halt mangelnde Entwicklung der göttlichen Fähigkeiten, mangelnde Erkenntnis und so. Und man müsse an sich arbeiten und Energiearbeit leisten und Schwingungen potenzieren und dann wird schon alles gut werden und so. Alles liegt im Individuum selbst, alle Potenziale seien da zu finden. Und wenn es nicht funktioniert, ist man selber schuld. Man muss halt erst die richtige Methode lernen. Die Bibel sagt uns anderes. Sie sagt, das Übel begann mit einer gebrochenen Beziehung. Dass der Mensch Gott nicht mehr vertraut hat. Auf die Einflüsterung der Schlange hin. Wir erinnern uns an die Geschichte im Alten Testament, im dritten Kapitel, Buch Genesis, ja, wo Adam und Eva, also der erste Mensch, in den wunderbaren Garten Eden hineingesetzt ist. wo sie von den Früchten, Baum, von den Früchten aller Bäume essen dürfen. Ein Baum ist verboten, der Baum der Erkenntnis, und dann kommt die Schlange, weiseste aller Tiere, und sät das Misstrauen auf Gott in die Herzen der Menschen. Ja. Wenn euch diesen Baum nicht erlaubt, das heißt, er missgönnt euch das Wichtigste, er missgönnt euch eure Entfaltung, eure Vollendung und so, ihr müsst das selbst in die Hand nehmen. Ja. Das Misstrauen auf Gott kommt in die Herzen der Menschen hinein. Sie nehmen von der Frucht vom Baum der Erkenntnis, und alles, was dann aber passiert, ist, dass sie aus der Gottesbeziehung, aus dieser Harmonie, aus der Freundschaft herausfallen, weil sie sich selbst Gott vorgezogen haben, weil sie ungehorsam geworden sind. Und was überbleibt, ist die nackte Natürlichkeit. Die Beziehung zum Geheimnis Gottes ist wie verblasst, plötzlich nur mehr nackte Natürlichkeit. Und dann kommt auch diese Angst vor Gott. Ja. Dann kommen die Filter vor die Augen der Menschen. Ja. Die Sünde ist wie ein Filter vor den Augen der Menschen. Es kommen die verkehrten Gottesbilder. Es beginnt die Gottesflucht. Der Mensch versteckt sich im Gebüsch. Ja, die Beziehung zu Gott ist schwer geworden. Ja. Gott hört nicht auf, den Menschen zu suchen. Er will sofort den Menschen wieder nachgehen. Adam, wo bist du? Ja. Aber es dauert, bis der Mensch heimgeholt werden kann, wieder in die Heimat bei Gott. In der Folge dann wird die Beziehung zwischen Mann und Frau schwer. Ja, das heißt, die Frau wird nach dem Mann verlangen, aber der Mann wird über die Frau herrschen. Ja, das ist so ein prophetisches Wort über die Folgen der Sünde. Das ist nicht ein Gebot, das nun gesagt wird, sondern es ist eine Folge der Sünde, die beschrieben wird. Dann kommt der erste Brudermord, der Kainer schlägt den Abel, und dann wird uns gezeigt in der Geschichte vom Turmbau zu Babel, wie die Völker auseinanderbrechen. Ja. Sünde heißt Trennung, heißt Zersplitterung. Die Menschen haben zwar Sehnsucht nach dem Frieden, haben Sehnsucht nach dem Paradies, haben Sehnsucht nach Einheit, das ist immer da, ja, aber es gelingt nicht mehr. Gott kommt in Jesus Christus als Mensch in die Welt, um den Menschen heimzuholen, in die Freundschaft mit Gott, um den Menschen zum wahren Menschsein zu erlösen. Warum muss Jesus diesen Weg gehen, diesen Weg der Menschwerdung, diesen Weg in das Leid des Menschen und sogar den Tod am Kreuz sterben? Das ist das, was ja viele nicht so recht akzeptieren können heute. Ja, sie sagen, ja, Gott ja, aber das Kreuz, damit kann ich nichts anfangen. Ja, es fällt auf, denn gerade auch im Bereich der Esoterik, wo ja alles Platz hat, ja, also aus den verschiedensten Religionen wird alles zusammengemischt und sogar Christliches wird hineingemischt. Ja, da hat sogar der barmherzige Jesus Platz, ja, dann findet man auch diese Bilder. Das habe ich unlängst sogar erfahren, da gibt es da so eine esoterische Richtung, die arbeiten mit der Magenta-Energie, ja. Man sagt, was ist die Magenta-Energie? Naja, das ist dieser rote Energiestrahl, der aus dem Herzen Jesu kommt, und zwar aus dem Bild vom barmherzigen Jesus, also aus Polen. Ja? Magenta-Energie. Wird alles hineingemischt in die Esoterik. Ja? Kraut und Rüben durcheinander. Nur eins hat nicht Platz. Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ja? Der die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Ja? Der gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tag auferstand. Das hat keinen Platz. Ja? Und auch viele Christen tun sich schwer damit. Vielfach wird dann auch so das Christentum missverstanden als Religion, die das Leid verherrlicht, denn wir haben Christus den Gekreuzigten in den Darstellungen, wo das Blut fließt, und ja, nur die Rede von Leid und Opfer. Was ist damit gemeint? Warum hat Christus dieses Opfer am Kreuz darbringen müssen, um uns von den Sünden zu erlösen? Und welche Konsequenz hat das für uns im Leiden? Was bedeutet es, wenn wir sagen, opfere dein Leiden auf? Ja. Es ist erstaunlich, dass es im Alten Testament eigentlich den juridischen Begriff für Strafe nicht gibt. Also quasi ist so, jeder Sünder wird für seine Sünden bestraft. Im Deutschen wird das zuweilen übersetzt, ja, Gott lässt den Sünder nicht ungestraft davonkommen. Ja. Kein Sünder bleibt ungestraft. Aber genau genommen müsste man das anders übersetzen. Es heißt eigentlich, jeder Sünder muss die Folgen seiner Sünde tragen. Gott entlässt den Sünder nicht aus der Haftung für das, was er getan hat. Ja. Das heißt also, die Folgen der Sünde haften an den Menschen und sie fallen wieder auf den Menschen zurück. Die Sünde richtet Unheil an und es fällt wieder auf den Sünder zurück. Und das ist so wie ja, ein Kreislauf der Gewalt, ein Kreislauf des Todes, der über der Menschheit liegt. Und jetzt kommt Gott selber in die Welt herein, weil die Menschen letztlich diese Haftung gar nicht wirklich übernehmen können. Sie können das Böse nicht überwinden. Gott kommt und er übernimmt die Haftung für all das Böse, was die Menschen getan haben. Er kommt herein in diese Welt. Er lässt sich all das Unheil antun. Er übernimmt das Leiden der Menschheit und er gibt es nicht mehr zurück. Bei uns ist ja so, wenn wir verletzt werden, neigen wir dazu, wieder andere zu verletzen. Ja? Also wir zahlen mit gleicher Münze zurück. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gott kommt als Mensch in die Welt, in diese leidvolle Welt, und er fängt das ganze Leiden der Welt auf. Er lässt es sich an und er übernimmt die Haftung. Und den Menschen gibt er zurück nur mehr Erbarmen und Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keine Strafe mehr. Gott selber übernimmt alles. Und er bittet die Menschen, dass sich die Menschen mit ihm versöhnen lassen. Gott sagt, ich übernehme all das Böse. Lasst euch von mir versöhnen, lasst euch von mir reinigen. Keine Strafe mehr. Skandalös, oder? Dass der Sünder nicht bestraft werden muss. Wir denken anders. Also wenn einer gesündigt hat, ein bisschen gedögelt werden muss er. Strafe muss sein, sagen wir. Skandalös. Und Jesus gibt ein skandalöses Gleichnis. Das ist, der Pfarrer Fiem hat es vorhin angesprochen, habe ich gehört, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es genau um das. Der Sohn, ein Vater hat zwei Söhne, der Jüngere nimmt sein Erbteil, geht damit weg, verlässt das Vaterhaus. Was hier in diesem Gleichnis zur Darstellung kommt, der Sohn verlässt das Vaterhaus und er verlässt auch die ganze Kultur, das heißt, er geht in ein fernes Land, das heißt, er bricht auch mit der Religion, er will mit dem Vaterhaus nichts mehr zu tun haben. Er nimmt sein Erbe und im griechischen Text steht eigentlich drinnen Usia. Ja? Und das heißt nicht nur Erbe, sondern sein Wesen, seine ganze Substanz. Er nimmt alles, was er vom Vater bekommen hat, nimmt es weg, ja? Und trennt sich von dieser Quelle, geht in die Ferne und dort verspielt er alles. In einem lasterhaften Leben. Und dann im Elend kommt er drauf, daheim ist mir besser gegangen. Ja. Not lehrt beten. Ja. Dann nicht so die edle Einsicht, ich habe gesündigt, sondern jetzt geht es ihm schlecht, ja, jetzt wacht er auf. Ja. Und dann bricht er auf und geht zurück und will dann sein Sündenbekenntnis aufsagen, aber das Vaterhaus steht weit offen. Der Vater läuft ihm entgegen, sieht Gott, der den Menschen sucht, er kommt. Ja. Kein Wort von Strafe. Nur mehr Fest. Es wird gefeiert. Der zweite Sohn, der Fromme zu Hause, der verküffelt es nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Dass einfach dem vergeben wird und es ist so wie vorher, wie wenn ich es gewesen wäre. Ja. Aber genau das möchte Gott uns schenken. Ja. Das hat Christus getan. Wenn wir ihm glauben, wenn wir uns ihm anvertrauen mit all unserem Elend, mit all unserem Versagen, ja, ich würde sagen, willkommen daheim. Willkommen zu Hause im Vaterhaus. Denn Gott sehnt sich nach der Freundschaft der Menschen. Lasst euch mit Gott versöhnen, so sagt es Paulus. Er wird alle Schuldscheine zerreißen. Und er wird alle Etiketten der Sünde von uns wegwischen. Da bleibt nichts mehr haften. Wir dürfen die Vergangenheit vergessen, die sündige Vergangenheit, und nach vorne schauen. Du bist nicht Gefangener deiner Vergangenheit. Jesus ist der Erlöser deines Lebens. Es gibt freilich dann noch eine Klausel, ja, die wir berücksichtigen müssen, damit das wirklich zum Wirken kommt, damit wir das Heil erfahren können. Das werde ich dann beim dritten Teil des Glaubensbekenntnisses ansprechen, ja, eine wichtige Klausel. Aber zunächst einmal, lasst diesen skandalösen Gedanken zu, dass Gott euch vergibt und es wird keine Strafe mehr geben. Denn er hat alle Strafe für uns getragen. Er will, dass ihr heimkommt ins Vaterhaus und das große Fest feiert. Was ist aber dann mit dem vergangenen Leben? Mit all den Fehlern, mit all dem Verkehrten, das da gewesen ist, mit all dem Leid? Einfach gelöscht? Jesus wird der Erlöser deiner Lebensgeschichte sein. Was bedeutet das Wort Erlösung im Hebräischen? Da kommt das so ausdrucksstark zur Darstellung. Da gibt es ein Wort, das heißt Gal. Es ist nur zwei Buchstaben, ja, Gimel und Lamet, also G und L auf Deutsch. Und das Wort bedeutet Elend, ferne der Heimat sein. Gal, das Elend. Und wenn nun dieses Wort einen dritten Buchstaben bekommt, in die Mitte hinein, und seinen Buchstaben Aleph, das ist A, dann wird daraus das Wort Goel. Und das Wort heißt Erlöser. Man muss dazu wissen, dass der Buchstabe Aleph auch ein Symbol für Gott ist. Das heißt, wenn Gott in dein Elend kommt, das Elend deines Lebens, wird dein Leben erlöst. Es wird aus dem Elend herausgeholt und dein ganzes Leben bekommt eine neue Bedeutung. Lass es zu, dass Gott ein Teil deines Lebens wird und übergib ihm auch alles, was gewesen ist, alles Vergangene, alles Unheil, wirf alles in das Herz Gottes hinein, er wird es erlösen, er macht es ganz. Gott ist Erlöser deines Lebens. Und das ist dann auch der Sinn des Aufopferns. Opfer, es gibt zwei verschiedene Ableitungen dieses Wortes. Ja. Vielfach wird das Wort Opfer abgeleitet vom Begriff, vom lateinischen Wort operam, das Werk, etwas tun, etwas leisten. Papst Benedikt hat schon als Theologe darauf hingewiesen, eigentlich muss man den christlichen Opferbegriff vom Wort offere ableiten. Hingeben, Hingabe. Das Opfer Christi besteht darin, dass er sich den Menschen geschenkt hat, bis hinein in den Tod. Er hat sich uns geschenkt, er hat sein Leben hingegeben. Und für uns bedeutet es jetzt das Gleiche, nicht ein Werk, das wir tun, sondern dass wir uns Christus schenken, dass wir ihm antworten und dass wir ihm alles schenken. Da gibt es so eine liebe Weihnachtsgeschichte, ihr kennt es wahrscheinlich, gell? Wo ein armer Bub zur Krippe kommt und alle Leute schenken dem Christkind was und er hat nichts. Ja? Und dann rät ihm das Christkind, gib mir deine nicht gemachten Hausaufgaben, gib mir das zerbrochene Trinkgefäß und so weiter. Ja? Gib mir das, was kaputt ist in deinem Leben. Opfere es auf. Opfere auf, was kaputt ist in deinem Leben, opfere auf, was du verkehrt gemacht hast, opfere auf dein Leiden, deine Krankheit, wirf alles hinein in das Herz Jesu. Und es wird durch Jesus erlöst. Vielleicht ein Bild, dass man das noch besser fassen kann. Ich denke oft, wenn wir unsere Lebensläufe anschauen, ja, wer kann schon auf eine geschlossene, schöne, stringente, so logische Lebensbahn zurückschauen, wo alles glatt gelaufen ist. Ja? Also von A bis Z, alles hat funktioniert, super Karriere, alles toll. Ja? Wer kann das schon? Ja? Ich denke, die meisten von uns haben erlebt, ja, vielleicht manche schöne, aber auch viele Brüche, Widersprüche, Versagen, Leid. Und oft bringt man es überhaupt nicht richtig in eine logische Ordnung. Das ist wie Bruchstücke, ja? Splitter. Das Leben ist, ja, man will dem Ganzen ein schönes, man möchte ein Bild sehen, aber man sieht es nicht. Wirf all diese Steine, diese Bruchstücke in das Herz Jesu hinein. Gib es ihm. Ja? Das heißt aufopfern. Egal, was euch einfällt an Leiden, an Versagen, was immer auch da ist, opfere es auf, gib es Jesus hin. Und dann ist das so. Ich erinnere mich so an ein Geschenk, das ich mal gekriegt habe als Bub, ein Mosaik. Ja? Da war so eine vorgefertigte Platte. Darauf war, in diesem Fall war es ein Bild von einem Kranich, ja. Also, es tut jetzt nichts zur Sache. Und dann ein Haufen Steine waren auch dabei in der Packung. Und dann musste man die Steine halt auf dieses Bild legen, ja, sodass daraus ein schönes Mosaik wird. Und ich denke, wenn wir diese ganzen Steine, diese Mosaiksteine und die Bruchstücke unseres Lebens in das Herz Jesu hineinwerfen, Jesus ist das Bild, ja. Er wird alles das hineinnehmen in seinen Leib. Alles das wird dadurch geordnet und am Ende wird unser Leben gerade durch diese Bruchstücke, die wir ihm gegeben haben, christusförmig. Wir werden Christus gleichgestaltet. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Ja? Auch wenn dein Leben jetzt noch bruchstückhaft ist. Auch wenn du jetzt noch vieles nicht verstehst, was da passiert ist. Gib es Jesus. Es kommt der Augenblick, wo du verstehen kannst, was Gott aus deinem Leben gemacht hat, wo du es sehen kannst. Stückweise habe ich sie erleben dürfen, auch in meinem Weg durch die Krankheit und dann dieses Heilungserlebnis vor 20 Jahren, wo ich so viele Jahre nicht verstehen konnte, was Gott mit meinem Leben will. Schon als Bub wollte ich Priester werden, dann ist das Ganze unmöglich geworden durch meine Krankheit, es ist so vieles schwer gewesen. Ja, es war für mich nicht einsichtig, warum Gott mir so einen Weg zumutet. Es war wie Bruchstücke. Heute sehe ich das Ganze anders. Heute sehe ich, dass Gott mich da einen wunderbaren Weg geführt hat. Er wusste sehr wohl, wie mein Leben heil werden kann. Und er konnte auch diese Bruchstücke, auch das Leiden, auch das, was vielleicht verkehrt gelaufen ist, einfügen in dieses wunderbare Bild. Es kommt der Tag, wo wir das sehen werden und Gott preisen können für das ganze Leben. Im Himmel muss sich keiner mehr verstecken und schämen für sein Leben, denn Gott wird alles gut gemacht haben. Er ist der Erlöser deines Lebens und er wird deinem Leben eine wunderbare Gestalt geben. Glaube es jetzt schon. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Und du kannst auch mitten im Leiden trotzdem schon voller Vorfreude sein auf diesen wunderbaren Augenblick, wenn du sehen kannst, welches Werk Gott in deinem Leben und durch dein Leben getan hat. Noch ein Punkt. Dritter Teil des Glaubensbekenntnisses. Ja, jetzt wird's haarig. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Warum sage ich, es wird haarig oder es wird jetzt kommt der Knackpunkt. Ja. Jetzt geht's darum, was Gott in unserem Leben aktuell wirkt und wie er auch durch uns wirken möchte. Jetzt geht es auch darum, dass wir uns von diesem Geist Gottes, der uns durch Christus geschenkt ist, erfassen lassen und bewegen lassen. Ich glaube an den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist diese Liebe Gottes, die stets im Kommen ist. Wir sprechen vom Wind des Heiligen Geistes, vom Sturmesbrausen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird in den Begriffen der Dynamik gefasst, ja, immer in Bewegung. Du kannst ihn nicht fassen, sagt Jesus, du kannst ihn nur fortwährend empfangen. Seid ihr bereit, euch vom Geist Gottes erfassen zu lassen? Es bedeutet ja auch, dass er euer Leben in Bewegung setzt, dass er euer Leben verändert. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal ein bisschen vorsichtig sind im Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hat man uns ein Priester in Wien gesagt, ja, da kommt die Bischofskonferenz zusammen und da beten sie um den Heiligen Geist und daneben steht schon Kübel Wasser, dass man das Feuer schnell löscht und das Feuer des Heiligen Geistes ausbrechen sollte. Ja. Gilt nicht nur für Bischofskonferenzen. Ja. Das war vor 20 Jahren, ist schon lange her. Heute ist es ganz anders natürlich, ist ganz klar. Aber das ist so irgendwo so die Versuchung. Wir beten zwar um den Heiligen Geist, aber wir wollen eigentlich nicht die Kontrolle über unser Leben aus der Hand geben. Aber wenn ich um den Heiligen Geist bete und bitte, sage ich eigentlich, Gott, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Du darfst mich als Werkzeug benutzen für das Reich Gottes. Bist du bereit dazu? Störe mich, Heiliger Geist. So ein Gebet, das seinerzeit in einem Jugendgebetsbuch gestanden ist. Im ersten Seminar zur Glaubenserneuerung, Leben im Geist-Seminar, das ich vor über 20 Jahren auch mitgestaltet habe. Da habe ich vor dem entscheidenden Wochenende, wo wir dann auch um die Erneuerung, Firmenerneuerung beten wollten, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes beten wollten, habe ich so in die Runde die Frage gestellt, wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Und darauf eine aus der Gruppe, niemand, wenn er aber kommt, laufen wir davon. Was ist so schwierig daran? Ja? Warum setzen wir uns dem Geist Gottes nicht so gern in dieser Form aus? Ja? Wir möchten ihn gern benutzen für unsere Zwecke. Ja? Also, dass er uns Charismen verleiht und Gaben, die wir dann einsetzen können nach unserem Willen. Aber so geht es ja nicht. Ja? Ich glaube an den Heiligen Geist. Was bewirkt der Heilige Geist? Die katholische Kirche. Die Gemeinschaft der Heiligen. Die Vergebung der Sünden. Und das haben wir jetzt. Ja. Die katholische Kirche, die heilige katholische Kirche, wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Das heißt, er fügt uns zusammen zum Leib Christi, zum Volk Gottes. Und dabei muss ich wirklich bereit sein, mich ganz aufnehmen zu lassen vom Leib Christi. Der junge Theologe Ratzinger, ja, ich lese gerade so seine Kommentare zum Zweiten Vatikanum, die er damals geschrieben hat, vor 50 Jahren, hochinteressant, hochaktuell, denkt danach über das Geheimnis der Eucharistie und bringt einen sehr interessanten Vergleich, den werdet ihr euch merken. Er sagt, wenn wir als Menschen Nahrung zu uns nehmen, wenn wir etwas essen, dann wird die Nahrung in unserem Leib verdaut und unser Leib nimmt die Nahrung auf. Das heißt, die Nahrung wird in die Substanz unseres Leibes verwandelt. Und zwar deshalb, weil der Mensch stärker ist als die Nahrung, die er zu sich nimmt. Wenn wir aber jetzt die Eucharistie zu uns nehmen, wenn wir also jetzt den Leib des Herrn essen, ist es umgekehrt. Denn Christus ist stärker als wir. Darum werden wir dann in seinen Leib aufgenommen. Wir werden in seinen Leib hineinverwandelt. Und zwar wir alle miteinander. Das sind die vielen vereinzelten Christen, ja, die da, der eine sitzt dort, der andere da. Es war so ein erschreckendes Erlebnis, wie ich vor über 30 Jahren als Medizinstudent nach Wien gekommen bin und zum ersten Mal einen Abendgottesdienst besucht habe. Ich sage es immer so, ich habe es erlebt, damals haben sich die Gläubigen in der Kirche verteilt, die wenigen Gläubigen, wie das ideale Gas. Ja. Physiker wissen, was das bedeutet. Jedes Teilchen hält den größtmöglichen Abstand vom anderen ein. Der eine will mit dem anderen nichts zu tun haben. Aber wenn wir die Eucharistie empfangen, heißt das, ich bin bereit, mit all den anderen gemeinsam ein Leib zu werden. Wir sind der Leib Christi, der mystische Leib Christi in dieser Welt. Bist du bereit dazu? Ich denke mir manchmal, wenn ich die Heilige Messe feiere, ich weiß, ich sehe die Leute dann, so in meiner, bei uns zu Hause natürlich, ich weiß, der kann mit dem nicht und der kann mit dem nicht und der hat über den schlecht geredet, das läuft ja alles bei uns zusammen dann. Ja? Und dann gehen sie aber alle zur Kommunion. Ja? Da trägt man letztlich eine Wunde in den Leib Christi hinein. Ja? Der Heilige Geist möchte uns in den Leib Christi hineinnehmen, er möchte uns formen zum Leib Christi. Und letztlich müssen wir den Individualismus ablegen und bereit sein, Gemeinschaft zu werden. Gemeinschaft der Heiligen. Ja, und Gemeinschaft der Heiligen heißt, dass wir den Weg nicht nur für uns selbst gehen, den Weg des Heiles, sondern dass wir heil werden können nur miteinander. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt für diese Tage hier. Ja. Ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass viele mit ihren Nöten kommen, mit ihren Leiden, Krankheiten und so weiter und Heil und Heilung erbitten. Bedenkt daran, keiner kann für sich allein heil werden. Sondern wir werden nur gemeinsam wirklich heil werden. Wenn ein Organ im Organismus leidet, leidet der ganze Organismus. Ich habe jetzt unlängst ein Zitat von Karl Valentin gelesen. Herr Doktor, mein Magen tut mir weh. Die Leber ist geschwollen. Kopf habe ich auch. Und wenn ich über mich selber reden darf, ich fühle mich auch nicht wohl. So wie wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Ja? Wenn ein Organ krank ist, ist der ganze Leib krank. Und wir werden nur miteinander heilen. Und deshalb, auch wenn wir Wege der Heilung suchen, für uns müssen wir uns auch bemühen, dass der Leib heil wird. Und ich denke, eine entscheidende Frage auch bei allem Beten und Bitten um Heilung ist dann die Frage, wofür will ich heil sein? Wofür will ich meine Kraft einsetzen? Ich möchte fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Wenn ich auf ein Ziel schaue, dann wird dann meine Bitte um Heilung auch ganz anders aussehen. Der Leib soll heil werden. Der kann nur heil werden, wenn wir bereit sind, wirklich eine Gemeinschaft der Liebe und des Erbarmens zu werden. Und das ist jetzt, was ich vorhin schon angesprochen habe, die wichtige Klausel. Gott vergibt euch alles, was ihr angestellt habt, wenn ihr ihn um Erbarmen bittet. Er wird die Schuldscheine zerreißen. Keine Strafe, nur Fest. Aber Gott sagt auch, und nun handle du an den anderen, wie ich an dir gehandelt habe. Gottes Gnade ist immer da, unendlich, und er wird niemals aufhören, euch zu suchen. Er will bei euch sein, und er wird euch sofort alle Sünden vergeben, egal was ihr angestellt habt. Er will euch lieben. Aber diese Gnade kann nur fließen in dem Maß, in dem ihr bereit seid, sie weiterzugeben. Ja. Wieder so im Vergleich mit der modernen Computerwelt. Da gibt es manchmal so kostenlose Software aus dem Internet, die man sich runterladen kann. Aber dann braucht es noch einen Freischaltcode. Und es gibt manche solche kostenlose Angebote, da wird der Freischaltcode gleich mitgeliefert. Ja. Der muss dann eingeben. Ja. Genauso könnte man es vergleichen mit dieser Gnade Gottes. Er schenkt sie euch. Bietet es euch jeden Augenblick an. Und er hat uns auch den Freischaltcode mitgegeben. Er sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nur wenn wir das tun, wird der Leib wirklich heil. Können wir Gemeinschaft der Heiligen sein und werden die Menschen auch begreifen, auch in Europa noch einmal begreifen, dass es die heilige katholische Kirche wirklich gibt, weil in der heiligen katholischen Kirche der Heilige anwesend ist, und zwar der Gott des Erbarmens. Aber das muss sichtbar werden durch unser Verhalten. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die die Gesellschaft heute am allermeisten braucht. die so zersplittert ist und wo so viele Menschen Angst leiden auch, ja, weil sie den Boden unter den Füßen verloren haben, die Orientierungslosigkeit, sie haben kein Dach mehr über den Kopf, kein religiöses Dach mehr. Ja. Wenn die Christen nur reden, aber selbst untereinander zerstritten sind, ein zersplitterter Haufen, dann ist die Botschaft nicht glaubwürdig. Ja. Wir sollen lernen, das Erbarmen Gottes nicht nur für uns in Anspruch zu nehmen, sondern einander weiterzuschenken, damit wir eine glaubwürdige Gemeinschaft der Liebe sein können und zeigen können, dass wir wirklich Leib Christi sind, dass der erbarmende Gott in der Welt angekommen ist. Man muss es einmal probieren. Ich weiß, es gibt, ich hatte mal einen Fall, eine Frau, die wirklich schwer zu leiden hatte, weil ihr andere das Leben schwer gemacht haben und so. Und ich kann nicht vergeben. Ja. Und das hat sie ja schon so tief in die Depression hineingeführt, diese Herzenshärte. Beim Nachfragen bin ich draufgekommen, dass sie selber aber sehr viel Unheil auch angerichtet hatte. Ja. Abtreibung, alles Mögliche war da. Ja. Und ihr wurde vergeben. Sie hatte das schon gebeichtet. Es ist alles weg, es wurde ihr vergeben. Ja. Aber sie selbst wollte denen nicht vergeben, die ihr geschadet haben. Ja. Da konnte natürlich dann die ganze Vergebung nicht wirklich wirken. Sie war wie ein Stein. Aber wie ist das, ja, wenn man so verletzt ist, dass wenn jemand sagt, ich kann nicht vergeben, ja, muss man anfangen zu bitten, Herr, bitte hilf mir, dass ich vergeben wollen kann. Ja, muss man so anfangen. Es ist so wie beim Staudamm, ja, das Wasser muss durchfließen, damit die Turbinen angetrieben werden. Die Gnade Gottes ist da, ja, du musst sie weiterschenken, damit du diese Gnade erfahren kannst. Wenn der Staudamm wie verschlossen ist, wenn wenigstens einmal eine Ritze aufbricht, ja, so ein kleines Löchlein, dann wird sich das Wasser den Weg bahnen. Ja, es wird schließlich fließen können. Anfangen, unbedingt. Das ist die entscheidende Vaterunser Bitte am Ende, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bedenkt noch einmal dieses Bild. Gott kommt machtvoll auf euch zu, auch jetzt. Ja. Die Liebe Gottes strömt auf euch zu. Ja. Er beschenkt euch, er will euch lieben. Ja. Und durch jeden von euch soll diese Liebe Gottes in die Welt hereinfließen. Ja. Ihr seid sowas wie die Einlassstellen der Liebe Gottes in die Welt. Nur durch euch kann das werden, denn so will Gott wirken. Ja. Darum ist Gott Mensch geworden, um uns zu zeigen, was Menschsein wirklich bedeutet. Liebe und Erbarmen. Jeder soll das seine Beiträge dazu. Anfangen, Erbarmen zu üben. Ihr sollt Menschen sein, durch die andere sich aufrichten können. Gewöhnt euch einen Blick, einen aufbauenden Blick an, einen Blick der Liebe, des Erbarmens, der Menschen sein lässt, was sie wirklich sein sollen. Bemüht euch, sie nicht zu verurteilen. Bemüht euch, sie zu entlassen aus den Gefängnissen der Schuld. Lasst sie erfahren, was Christus an euch getan hat, was Christus uns schenkt. Das möchte der Heilige Geist bewirken. Wenn wir den Glauben an den Heiligen Geist bekennen, dann sagen wir nicht, ja, Heiliger Geist, ich bin bereit. Ja? Leinen los, Segel sind gehisst, du darfst mich jetzt erfassen, ich bin bereit, mich bewegen zu lassen von dir. Und auch durch mich soll die Welt erkennen, dass Gott, der Schöpfer, Gott, der erbarmende Gott, wirklich angekommen ist und dass er das Leben der Menschen gut macht. Und so werdet ihr auch erfahren können, dass das ewige Leben, das wir dann zum Schluss auch bekennen, Auferstehung und ewiges Leben, nicht erst beginnt, wenn wir gestorben sind und dann im Jenseits angekommen sind, sondern Auferstehung geschieht im Augenblick der Taufe. Das ewige Leben, das neue Leben beginnt in der Taufe. Wir leben dann zwar noch in der Welt, so sagt es Jesus, sind aber nicht mehr von der Welt. Wir gehören bereits einer anderen Wirklichkeit, einer anderen Heimat an. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Wenn dieser Glaube in dir lebendig wird, wirst du auch, wenn in dieser Welt noch vieles ja, bruchstückhaft ist, auch noch vieles leidvoll ist, im Innersten doch heil sein, weil du bei dem bist, der dein Heiland ist. Jesus ruft uns in die Freundschaft, Jesus ruft uns in diese Liebe, er ruft uns ins Leben. Wenn du glaubst, bist du geheilt. Ich wünsche euch, dass ihr in diesem Jahr des Glaubens euch noch fruchtbar und reich vertiefen könnt in dieses Glaubensgeheimnis und dass ihr Jesus, seinen erbarmenden Gott, noch tiefer kennenlernt. Das wird auch jetzt dann möglich sein, in der Zeit der Anbetung in der Kirche unten. Anschließend gleich beginnen. Danke.